Und während die Fenster geöffnet sind und wir lüften, kann ich uns unseren Bibeltext für den heutigen Sonntag, für die Predigt vorlesen. Und der befindet sich im ersten Mosebuch, Kapitel 22 vom ersten Mosebuch. Da lesen wir die ersten 19 Verse. Ein längerer Text, aber wir brauchen diesen Text für die Predigt, also 1. Mose 22, die ersten 19 Verse. Wir befinden uns in einer kleinen Reihe, einer Weihnachtsreihe. Und letztes Mal haben wir Weihnachten auf der Flucht uns angeschaut, als der Jakob vom Herrn Besuch bekommen hat auf der Flucht. Heute schauen wir uns an, wie nun der Abraham Weihnachten im Grunde schon feiern darf, inmitten aber einer ganz großen Prüfung. Ich lese uns unseren Text vor. All das, was wir hier lesen, geschieht circa 40, 45 Jahre, nachdem der Herr den Abraham von Ur in Chaldäa in das verheißene Land geführt hat, welches er später dann auch seinen Nachkommen geben wollte, wo er nur einen ganz kleinen Teil hatte als Besitz, nämlich das Grab Machpella. Sonst hat er gar nicht viel gehabt, er war ein Nomade. Aber ich lese uns jetzt den Text vor, sonst wird es uns nämlich richtig kalt, wenn noch zu lange die Fenster offen sind. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprachen Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort ein Altar und schichtete das Holz darauf, und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Jetzt machen wir aber doch schon ein kleines Fenster zu, sonst sind wir nämlich nachher verfroren. Wenn ich den Text fertig gelesen habe, macht's ruhig zu, nicht, dass dann nachher zu kalt wird. Also ich lese mal weiter hier, Vers 10 sind wir gerade. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen. So dass man heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu, und er sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham wohnte in Beersheba. Wenn wir nun noch einen Kommentar von dem Herrn Jesus bezüglich des Abrahams miteinander lesen, wenn er will, dürft ihr das auch gerne mit aufschlagen. Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 56, ganz bekannter Vers, da sagt der Herr Jesus von dem Abraham Folgendes: Abraham, euer Vater, frohlockte, also er jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Ich möchte am Anfang ganz kurz noch mit uns still werden und beten. Herr Jesus Christus, wenn wir diese Geschichten lesen in deinem Wort, und diese, die wir hier vor uns haben, ist nun schon 4000 Jahre alt, dann stellen wir uns schon manchmal die Frage, was können wir nun da lernen und mitnehmen? Was möchtest du heute zu uns sagen? Wir haben sicherlich nicht den Auftrag, unsere Kinder zu opfern, und doch möchtest du ja durch diesen Text auch mit uns reden. Und wir bitten dich, dass du es tust, dass wir lernen können, dass wir wachsen können, dass wir, Herr, doch auch das wunderbare Heil, welches der Abraham vor Augen hatte, auch vor Augen haben können. Leite uns, Herr, und nimm uns an die Hand im Hören auf dein Wort, im Verstehen, aber hilf du mir auch beim Reden. Amen. Amen. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem Abraham erging? 45 Jahre lebt er nun in dem Land, welches der Herr ihm verheißen hatte. Und es hat lange, lange Zeit gedauert, bis er überhaupt einen Nachkommen hatte. Und der Nachkomme war die Grundlage für die Erfüllung aller Verheißungen, die der Herr ihm gegeben hatte. Denn einem seiner Nachkommen würde die ganze Erde gesegnet werden. Im Neuen Testament, im Galaterbrief, wissen wir, dass der Herr Jesus Christus der eine Nachkomme Abrahams ist, in dem die ganze Erde dann auch gesegnet sein würde. Aber 40 Jahre, 45 Jahre, je nachdem, wie alt der Isaak zu dieser Zeit war, das ist eine lange Zeit. Und jetzt ist der Isaak geboren worden. Und schon als er geboren wurde, war es so, dass Abraham, damals 100 Jahre alt, und seine Frau Sarah, etwas jünger, eben nicht mehr in der Lage waren, eigentlich Kinder zu zeugen oder Kinder zu empfangen. Es war ein Wunder. Eigentlich war das alles schon vorüber, und die Hoffnung, die war auch arg ins Schwanken gekommen, als der Herr ihm, dem Abraham und der Sarah angekündigt hat, dass sie noch Vater und Mutter werden würde. Ja, und nun ist er da, der Isaak, der in ihr Gesicht ein Lachen gezaubert hat. Nicht nur negativerweise, dass sie am Anfang gar nicht daran glauben konnte, sondern auch wirklich Freude in ihr Leben gebracht hat. Große Freude. Und das sagt der Herr auch, als er mit dem Abraham redet. Da sagt er zu ihm, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Also der Abraham hatte den Isaak lieb. Aber jetzt soll er etwas tun, was im Grunde genommen unbegreiflich ist. Und was auch gar nicht irgendwie logisch zu erklären ist. Gott gibt mir eine Verheißung, Gott erfüllt eine Verheißung, nämlich ich habe wirklich ein Nachkommen. Das ist noch nicht die ganze Erfüllung, aber damit beginnt die Erfüllung. Und nun auf einmal soll ich eben diesen verheißenen Nachkommen nehmen und in das Land Moria ziehe und dort ihn opfern. So hat der Herr ihm das ja auch gesagt, bringe ihn dort zum Brandopfer dar. Das ist das Erste, was wir uns ganz kurz hier betrachten wollen. Der Herr führt den Abraham in eine ganz große Prüfung. Der Herr führt den Abraham in eine ganz große Prüfung. Und manches Mal geht es uns so, wenn wir in eine Prüfung kommen, dass wir weniger danach fragen, warum komme ich jetzt in diese Prüfung, sondern vielmehr auch uns das interessiert, wie wir wieder aus dieser Prüfung rauskommen. Wenn man krank wird, möchte man wieder gesund werden. Wenn man in einem Unglück sich befindet, möchte man, dass dieses Unglück sich wendet und alles wieder gut wird. Wir fragen gar nicht so sehr, warum will der Herr mich denn prüfen? Oder warum wollte denn der Herr den Abraham prüfen? Was war das Ziel dieser Prüfung? Was sollte er denn lernen oder wo sollte er weiter darin wachsen? Eigentlich sind es zwei Dinge, die hier der Abraham für sich lernen sollte und auch beweisen sollte in seinem Glaube, dass er das zu tun vermochte, den Glaube, den Gott ihm geschenkt hat. Nämlich, dass er bereit war, dem Herrn etwas zu geben und zu opfern, ich will es mal so allgemein ausdrücken, was eigentlich so sehr an sein Herz gewachsen war, dass er gar nicht so leicht sich damit tat. Er hatte den Isaak wirklich lieb. Und es war sein einziger Sohn. Und nun fordert der Herr diesen einzigen Sohn, den er liebte. Das ist eine große Prüfung. Manchmal fordert der Herr von uns Dinge, von denen wir sagen, das darf er doch eigentlich gar nicht fordern. Oder diese Last darf er mir doch eigentlich gar nicht auferlegen. Und ich glaube nicht, dass dem Abraham es ganz leicht fiel. In unserem Text scheint es so, er hat es gehört und gleich getan. Aber die Augenblicke, wo der Abraham vielleicht sich auch gefragt hat, was macht das jetzt für einen Sinn und warum soll ich das jetzt tun und wie kann ich es überhaupt tun? Die sind uns hier verborgen. Die wird er nicht genannt, aber sicherlich kamen ihm auch solche Gedanken. Und uns kommen auch solche Gedanken. Prüfungen, die wir nicht verstehen. Schwere Lasten in unserem Leben, die wir tragen müssen, von denen wir aber nicht wissen, warum sie in unserem eigenen Leben da sind. Im Augenblick haben wir unterschiedliche Lasten in unserem Leben hier in Deutschland, jeder einzelne für sich, aber auch insgesamt zu tragen. Warum trage ich diese Last? Warum ist mir das auferlegt? Warum bin ich so, wie ich bin, fragt sich manch einer vielleicht. Warum darf ich nicht so sein wie der andere? Eine Sache, die manch einer sich wünscht. Warum habe ich es in meinem Leben so schwer, während der andere es so leicht hat? Frage, die man sich stellen kann und dann auch wirklich mit sich kämpft und ringt. Wem geht es nicht so? Dieses einfache Beispiel, das kann ich euch ja so aufsagen. Es gibt Menschen, die sind von Geburt an bis zu ihrem Ableben, dann, wenn sie sterben, eigentlich immer fast kränklich. Stonewall Jackson, vor ein paar Jahren hatten wir ihn den amerikanischen Generalen hingegebener Christ. Er hatte ein schweres Magenleiden gehabt. Fortwährend in seinem Leben. Hat sich nicht geändert. Es gibt Leute, die sind bumper gesund, sagt man so schön. Ne? Also die sind noch mit 80 oder 90 Jahren so gesund, dass sie Bäume ausreißen können. Und jetzt kann der Einzelne sich fragen, Mensch, warum habe ich es so schwer? Und der andere scheinbar so leicht. Warum legt der Herr mir diese Last auf? Und der andere hat aber diese Last gar nicht. Was möchte der Herr eigentlich? Hast du dich mal selber damit beschäftigt und dir diese Frage gestellt? Was möchte der Herr mit den Lasten bewirken, die in deinem, die in meinem Leben sind? Was will er eigentlich damit? Was soll ich lernen? Lernen soll ich mich ihm hinzugeben. Bereit sein zu opfern, bereit sein, auch etwas wegzugeben und hinzugeben, was ich ganz, ganz arg liebe. Das muss ja nicht einmal unbedingt dann nachher so sein, dass das alles mir genommen wird. Beim Abraham hier ist auch nicht so gewesen, dass ihm das genommen wurde. Er hat seinen Sohn ja wieder erhalten. Aber das ist etwas, was der Herr in dieser Prüfung eigentlich fördern möchte, wo er auch an Abraham wirkt und was er auch in ihm, in seinem Leben, in seinem Herzen weiter wachsen lassen möchte. Ihr kennt es ja, wenn ein Kind Gottes geboren wird zu neuem Leben durch die Gnade Gottes, dann ist es so, dass es am Anfang ganz viel Ich noch so im Herzen drinne hat und es ihm ganz schwer fällt, so den Herrn Jesus und seinen Wille so richtig wahrzunehmen. Und je mehr aber dann der Herr Jesus Gestalt in unserem eigenen Leben und Herzen gewinnt, umso mehr ist es dann so, dass wir viel mehr bereit sind, Herr, was willst du? Was ich will, weiß ich ja sowieso. Ich kenne mich mittlerweile ganz gut, aber was willst du? Kann ich mit dem jetzt umgehen als etwas, was du in mein Leben hineingebracht hast? Bin ich in der Lage dazu, es so anzunehmen? Das wäre gut. Der Herr führt den Abraham in eine große Prüfung. Und er hat ein ganz besonderes Ziel. Er möchte Abraham Gottesfurcht lehren und er bewirkt sie zugleich aber auch. Gottesfurcht. Das ist das, was auch der Herr im Grunde genommen dann dem Abraham erklärt. Er sprach, Vers 12, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Moment mal, der Abraham ist nun schon als Kind Gottes 40 oder 45 Jahre alt, als Mensch damals 115 oder 120 Jahre alt. Jetzt könnte einer sagen, wenn ich 40 Jahre schon dem Herrn Jesus folge, 45 Jahre dem Herrn Jesus Christus folge, dann ist es doch automatisch so, dass ich gottesfürchtig bin. Das wäre schön, gell, wenn das so, also ich weiß es gar nicht, wie es euch so mit eurer eigenen Gottesfurcht geht und ob ihr damit zufrieden seid oder nicht damit zufrieden seid. Aber eines weiß ich sehr wohl, dass der Herr Jesus Christus in unserem Herzen wirken möchte, dass diese Gottesfurcht weiter wächst. Und wenn wir alle so ganz still einmal, vielleicht wenn wir Zeit haben, uns hinsetzen und uns darüber Gedanken machen, wie sehr wir wirklich Gott fürchten, in einer guten Weise ihn fürchten, um seine Heiligkeit und Größe und Herrlichkeit willen, dann glaube ich, muss jeder Einzelne von uns doch sagen, ach, da ist noch viel, was wachsen darf und ist noch viel, was nicht da ist. Ich kann noch viel tun, obwohl ich weiß, dass der Herr es sieht. Schlecht denken, schlecht reden, schlecht handeln. Wer von uns macht es nicht jeden Tag? Das sind Sachen, wo immer wieder vorkommen. Und da möchte der Herr uns weiterführen, weiterbringen. Aber jetzt komme ich zu meinem zweiten Teil und komme zum Eigentlichen, zu dem Schönsten hier an unserem eigenen Bericht. Nicht nur, dass der Herr uns also manches Mal auch in eine große Prüfung führt, sondern der Herr führt uns, aber auch hier den Abraham, zu einer großen Erlösung. Weihnachten mitten in der größten Prüfung, das ist ja so quasi die Überschrift gewesen. Der Herr führt den Abraham zu einer großen Erlösung. Und das ist interessant, dass der Abraham das auch wusste. Er sagt nämlich seinem Sohn gegenüber auf seine Frage, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Woher wusste er es? Er sagt auch zu seine Knechte, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Er hat vor, seinen Sohn zu opfern. Aber er weiß auch, selbst wenn ich ihn opfern müsste, Hebräer 11, der Herr ist in der Lage, ihn wieder aufzuerwecken. Und er weiß, dass der Herr für das eigentliche Lamm sorgen wird. Dinge, die der Herr ihm gezeigt hat. Was will der Herr mir heute zeigen? Ich bin fest davon überzeugt, dass ich nichts mehr lernen sollte, als dieses Erlösungswerk, welches er vollbracht hat und jetzt vollbringt. Das ist es, was ich auch im Glauben mir anschauen möchte, wo ich im Gehorsam vorangehen möchte, auf diese Erlösung hinzu. Ich bin erlöst, ich werde aber auch noch erlöst. Also zum Beispiel von meinem Leib, von diesem irdischen Leib, bin ich noch nicht erlöst. Paulus sagt, wir waren, also Vergangenheit, wir wurden gerettet, wir werden gerettet und wir werden gerettet werden. 2. Korinther 1. Darauf zu schauen, kann der Herr dir das zeigen, was er für eine Erlösung für dich bereitet hat? Inmitten von deinen größten Prüfungen? Inmitten von dem, was dich im Augenblick so arg schwer belastet und ihr das Leben schwer macht? Ist es ihm möglich, dir das aufzuzeigen und aufs Herz zu legen, dass du dann auch sagen kannst, der Herr wird dafür sorgen? Das ist Glaube.
Deswegen wird der Abraham im Römerbrief auch der Vater des Glaubens genannt. Das ist der Glaube, den wir auch haben sollen. Wir gehen durch unsere Prüfungen. Ihr geht durch eure Prüfungen. Ich gehe durch meine Prüfungen. Manchmal sind es große Prüfungen, schwierige Prüfungen. Aber sie werden dadurch möglich, sie werden dadurch ja, begehbar, dass ich mir vom Herrn immer wieder neu zeigen lasse, wie seine Erlösung auch sein wird. Dass sie kommen wird, dass er sorgen wird, dass er sieht. Das ist es, was also hier der Abraham von seiner Seite aus auch vor sich hatte. Und wie schön ist es, dass er es seinem Sohn sagen kann, der Herr wird ersehen. Der Herr wird sich sorgen um ein Lamm. Das ist ein Zeugnis. Ein Zeugnis mitten in seiner Familie. Der Sohn ist natürlich dann schon nachher trotzdem erschrocken, als der Vater ihn auf den Opferaltar dann auch gelegt hat, ne? Und das Messer gezückt hat. Das ist gar keine Frage. Aber trotzdem, das hat er nie vergessen, der Sohn. Und er hat das Lamm dann auch nachher gesehen. Er hat es wirklich gesehen, der Widder, der sich also im Gestrüpp mit seinen Hörnern verfangen hat. Es ist dem Sohn nie in Vergessenheit geraten. Mein Vater hat mir es erzählt. Der Herr wird für ein Lamm sorgen. Und der Herr hat für ein Lamm gesorgt. Ja, das ist auch unser Zeugnis. Das ist das, was wir unseren Kindern und Enkelkindern weitergeben dürfen. Da ist ein Herr, der sieht. Das ist das, was eigentlich hier steht vom Wort her. Der erkennt, der versteht alles, was vor sich geht, der alles im Blick hat und der sich auch für diese Dinge kümmert, um diese Dinge kümmert, der sich um diese Dinge sorgt. Der Herr führt den Abraham zu einer großen Erlösung. Wenn ich dir jetzt in deinem Leben diese Frage stelle, in Bezug auf deine größte Prüfung, durch die du gerade hindurchgehst, und wer von uns geht nicht durch eine Prüfung hindurch? Ist es dann auch deine Überzeugung, der Herr führt mich zu einer großen Erlösung? Das ist etwas, was durch diesen Text hindurchgeht. Der Herr wird sehen, Moria, das Land, wo der Abraham nun auch seinen Sohn hinbringen soll und ihn opfern soll, das ist ja nichts anderes wie, auf Deutsch übersetzt, Jahwe wird ersehen. Moria, Jahwe wird ersehen. Da stand nachher der Tempel, das ist Jerusalem gewesen. 2. Chronike 3 ist Moria, der Ort, wo dann nachher der Tempel gebaut wurde. Moria. Der Herr wird ersehen. Ich habe meine Frage. Ich habe meine Laste. Und ich gehe auf meinem Weg genauso, entweder wieder Abraham, zaghaft, auf der einen Seite glaubend, Herr, du wirst doch sorgen, auf der anderen Seite aber auch wissend, ich gehe einen schweren Weg. Und jetzt lege ich meinen Sohn auf diesen Altar und ich greife zu meinem Messer. Und was passiert jetzt? Das waren ja Dinge, die der Abraham wirklich getan hat. Das war ja schwer für ihn. Diese Spannung auszuhalten war ungeheuer schwer für ihn. Ja, der Herr wird ersehen. Ja, der Herr wird für ein Lamm sorgen. Und doch musste er doch diesen Weg gehen und seinem eigenen Sohn ins Gesicht schauen und sage also, der Herr wird sich auch darum kümmern und ihn trotzdem nachher auf den Altar legen und das Messer rausholen. Ja, da wird der Isaak sicher auch erschrocken gewesen sein. Das sind schon Spannungen, durch die da auch der Abraham wie der Isaak gegangen sind. Und das sind Spannungen, die der Herr ihnen nicht einfach so erspart hat. Es gibt Spannungen, es gibt Laster, die der Herr uns nicht erspart. Aber am Ende dieser Spannungen, am Ende von diesen ganzen Prüfungen steht seine Erlösung. Und da will der Herr auch ihn hinführen, dass er das versteht und erkennt. Und das ist, was der Johannes im Johannesevangelium auch aufgeschrieben hat. Der Abraham hat den Tag des Herrn gesehen und sich an ihm erfreut. Der Herr wird das Lamm ersehen. Johannes sagt es dann nachher selbst, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Das war vielleicht so ein Zeitpunkt, neben anderen unter Umständen noch dazu, wo er den kommenden Erlöser vor Augen hatte, den Messias. Er, der Herr, wird für ein Lamm sorgen, welches wirklich als Opfer für unsere Sünde dann auch sterben wird. Das ist das, was also Opfer im Alten Testament ausmacht. Brandopfer, Schuldopfer, Sündopfer. Ne? Diese ganze Opfer, die dann aber auch im 3. Mosebuch beschrieben werden. Der Herr sieht. Und der Herr sieht nicht nur, sondern der Herr tut hier selbst sich als Opfer für uns dahingeben. Die eigentliche Prüfung tragen nicht wir. Die eigentliche Last wird uns nie auf die Schulter gelegt. Die eigentliche Not bekommen wir nie zu spüren. Aber der Widder, er wurde wirklich geschlachtet. Und der Herr Jesus Christus, er wurde wirklich geschlachtet. Er wurde wirklich auch hingegeben als Schlachtopfer. Er hat wirklich sein Leben gelassen. Er hat wirklich die größte Last getragen. Du gehst nun auf deinem Weg voran. Und du kannst im Augenblick gar nicht glauben, dass nun der Herr vielleicht auch dir aus all dem, was du gerade erlebst, eine Erlösung gedeihen lässt. Was kannst du tun? Was machst du, wenn du wie der Abraham und wie der Isaak auf diesem Weg gehst? Wie kannst du dir helfen? Wie kannst du für dich festhalten daran, dass die Erlösung nie, nie, nie wankt, nie fehlt, nie zu spät kommt, nie aufhört, nie zu schwach ist, nie versiegt, sondern dass sie ganz im Gegenteil, je mehr du deinen Weg mit dem Herrn Jesus gehst, umso größer darf sie dir werden. Die Erlösung, die er vollbracht hat am Kreuz, aber auch die Erlösung, die er jeden Tag neu in deinem Leben bewirkt. Wenn der Herr uns nicht bewahrt hätte, in der vergangenen Woche, würden wir jetzt nicht mehr glauben können. Wir können nicht glauben, weil wir so nett und freundlich und fromm und gütig und gnädig sind. Das sind wir nämlich gar nicht. Sondern weil er uns rettet und weil er uns Glauben schenkt und diesen Glauben auch bewahrt. Was für eine Rettung. Was hast du vor dir? Wie schaust du in deine Zukunft, in diese kommende Woche hinein? Was erwartest du? Prüfungen? Ja, sie werden kommen. Lasten? Sie werden da sein. Zweifel? Auch die werden da sein. Die kenne ich und die kennt ihr auch. Das wird da sein. Aber einer wird auch da sein, der dich dadurch trägt, der dir Kraft gibt zu gehorchen. Das ist für mich ein großes Wunder, wenn das hier so schön heißt, da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Also als wäre es das Leichteste gewesen, diesen Weg zu gehen. Der Herr redet mit ihm und der Abraham steht auf und sattelt seinen Esel. Dann sage ich mir, also ich hätte vielleicht dann wie der Jonah so eher den Rückzug angetreten, also so nur weit weg, also ja, nicht in diese Richtung gehe. Aber der Herr ist in der Lage, uns Gehorsam auch zu schenken. Das ist so schön einmal beschrieben im 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel, im 2. Vers. Und ihr dürft es, wenn ihr wollt, dürft das gerne mit aufschlagen und mitlesen. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 2. Ich lese mal Vers 1 mit. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung, so fühlen wir uns im Augenblick auch, bis jetzt zerstreut, in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Etwas, was Gott bewirkt. Er bringt uns zum Gehorsam. Und das tut er immer wieder neu, nicht nur einmal, wenn wir dann eben zu ihm auch finden dürfen und ihn erkennen können und an ihn glauben können und dann auch ihn annehmen und ihm folgen, sondern immer weiter fort und fort. Als der Petrus so schrecklich versagt hatte, dass er seinen eigenen Herr dreimal verleugnet hatte, da weinte er bitterlich, heißt es. Der Herr blickte ihn an, vom Verhör Ort her konnte er zu ihm schauen und er blickte ihn an. Aber der Herr half ihm auch. Er ließ ihn nicht so zerstört und am Boden liegend zurück, dass er also gar nicht mehr weiter auf seinen Weg gehen wollte, sondern der Herr hat ihm dann am Tage, als er nach seiner Auferstehung auch mit seinen Jüngern wieder einmal zusammen war, hat er ihm gesagt, weide meine Schafe. Ja, er hat ihn wirklich auch so ein bisschen zeigen müssen, wer er war und dass er vielleicht sich manchmal ein bisschen überschätzt. Aber er hat ihn weiter dahin geleitet und geführt und gebracht, ihm zu folgen, gehorsam zu sein. Ich kann von mir aus nicht gehorsam sein. Ich möchte das Gute und tue das Böse. Und bei euch ist es genau dasselbe. Also da sind wir uns alle gleich. Aber der Herr Jesus Christus hat Kraft, mir diesen Gehorsam zu schenken, weiter diesen Weg zu gehen, um auf sein Heil zu blicken und daran festzuhalten, er wird ersehen, er wird für mich sorgen. Und er macht es persönlich. Der Herr Jesus Christus steht persönlich für mich als Hohepriester vor dem Vater, um für mich einzutreten. Das ist das Bild des Hohen Priesters im Alten Testament, wie er sein Volk auf den Schultern trägt, diese zwei Steine auf seine Schulter, und er trägt sie auf dem Herz. Da hat er auch die 12 Steine gehabt, wo die Namen des Volkes Israel draufgeschrieben stehen. So sorgt der Herr für mich. Er trägt mich auf seine Schultern und er trägt mich auf seinem Herzen. Er liebt mich mit seiner göttlichen Liebe, die ich nie verdient habe. Und er bewahrt mich und trägt mich mit seiner göttlichen Kraft, die so groß ist, dass ich keine Angst haben muss. Aus diesem Grund sagt der Herr Jesus, fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, ja, aber ich habe die Welt überwunden. Wir gehen in unsichere Zeiten hinein. Da verrate ich euch nichts Neues. Wir gehen in eine Zukunft, die für uns manchmal schon jetzt so ist, dass wir sagen, wir haben Angst, was auf uns zukommen wird. Aber wir dürfen das eine festhalten, und das möchte ich auch, dass ihr das nie vergesst. Der Herr wird ersehen. Der Herr wird sorgen. Nicht nur, dass er vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha als das Lamm Gottes gestorben ist, sondern der Herr wird auch heute und morgen für dich und für mich sorge. Dieses, was hier steht, dieses Seher, das heißt nichts anderes, er erkennt alles, er durchdringt alles, er sieht alles, er nimmt alles wahr. Den Spatz, der also so kleines, unbedeutendes Tier ist, meine Haare auf dem Kopf, die gezählt sind. Hast du schon mal deine Haare gezählt? Ich habe sie noch nie gezählt. Aber der Herr hat sie gezählt. Und der Herr kennt alle meine Zellen in meinem Leib. Er weiß genau, wie ich auch funktioniere, weil er mich selber geschaffen hat. Der Herr kennt jeden Menschen, der morgen und bis zum Ende der Woche mir begegnet. Wir haben es doch durch das Evangelium, durch den Herrn Jesus Christus und sein Werk gut. Und wir dürfen auch so vorangehen, der Herr will mich zu einer großen Erlösung führen, dass ich sie selber erstens mal wahrnehmen darf im Glauben, der Herr wird für ein Lamm sorgen, wie der Abraham es getan hat. Ihr blickt jetzt zurück auf das Kreuz, er blickte voraus, aber auch im täglichen Leben. Was immer es ist, was dich gerade quält, was immer es ist, was du gerade auch für persönliche Nöte hast, du darfst sie am Herrn Jesus Christus bringen und darfst wissen, dass er dafür Sorge wird und dass er es in seine Hand nimmt. Ob er immer das tut, was du willst, ist dann eine ganz andere Frage. Ob er dann immer genau so dich führt, wie du auch es dir wünschst, ist auch eine ganz andere Frage. Aber er sorgt für dich besser, als du für dich sorgen kannst. Am Ende möchte ich das möchte ich ganz besonders nochmal unterstreichen, und dann bin ich am Schluss angekommen von meiner Predigt. Wenn ich jetzt dem Abraham begegnen würde und ich würde ihn fragen, Abraham, dieses Ereignis, du vor dem Opferaltar, der Isaak auf dem Opferaltar und das Messer in der Hand, und dann kommt die Stimme des Herrn, Abraham, Abraham, mach es nicht. Weißt du noch, wie es war? Und Abraham würde mir sicherlich sagen, ich habe das nie vergessen. Mir sind die Augen aufgegangen dafür, dass eigentlich er derjenige sein würde, der für das Lamm sorgt. Und dass er selber zum Lamm würde. Und ich, der ich schuldig bin und auch mein Kind, was schuldig ist, er nimmt die Schuld auf sich. Er stirbt an meiner Stadt. Er sorgt für ein Lamm. Der Vater sendet seinen Sohn, damit wir durch ihn leben können. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Unser himmlischer Vater, wir leben in einer Zeit, wo wir es gar nicht leicht haben, das, was wirklich wichtig ist, von dem zu trennen, was gar nicht so wichtig ist. Die ganze Welt spielt verrückt und alle unterhalten sich nur noch über ein Thema. Aber alle Engel, die in der Herrlichkeit im Himmel vor deinem Thron stehen, sie haben ganz andere Themen. Sie rufen heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Ach Herr, nimm uns doch in den Himmel, ja in die himmlische Region immer wieder neu, damit wir es begreifen, was wirklich das Zentrum ist, die wichtigste Botschaft, worauf wir im Glauben blicken sollen, woraus wir auch im Glauben leben sollen. Hilf uns, Herr, wenn wir jetzt in die neue Woche gehen, o Herr, wir können dir gar nichts versprechen. Wenn du uns nicht rettest, wenn du uns nicht bewahrst,
wenn du dein Werk nicht an uns fortsetzt, o Herr, wir können dir jederzeit wegrennen. Bewahre uns, Herr. Behüte uns, wie ein Hirte seine Schafe behütet. Und leite uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Und hilf uns, Herr, dass wir wirklich den Menschen, denen wir begegnen, die eigentliche, wichtigste Botschaft auf dieser Welt weitersagen können. Amen.